Die Presse. Herzlich willkommen bei Was wichtig ist. Mein Name ist Clemens Patek. Schön, dass Sie zuhören. Iran und Ukraine-Krieg haben den Öl- und Gasmarkt auf Jahre durcheinandergebracht. Woher wird Europa künftig seine Energie bekommen? Diese Frage und noch mehr hat Presseredakteur Eduard Steiner am Sonntag bei einer Matinee dem Energieexperten Johannes Benini gestellt. Kaum einer in unseren Breiten kennt das internationale Öl- und Gasgeschäft besser und kaum einer kennt es so sehr von innen. Eine leicht gekürzte Version dieses Gesprächs hören Sie heute hier bei Was wichtig ist. Davor noch ein kurzer Hinweis auf einen anderen Podcast. Den beliebten Erklär-Podcast Erklär mir die Welt gibt es mittlerweile seit 8 Jahren und vor kurzem ging eine ganz besondere 400. Jubiläumsfolge live. In hintergründigen Gesprächen mit Expertinnen und Experten lässt sich Host Andreas Sator je ein Thema aus Politik, Wirtschaft, Umwelt oder Gesundheit erklären. In der 401. Folge spricht Andreas Sator zum Beispiel mit Betriebswirtschaftsprofessor Leonhard Dobusch darüber, wie sehr wir uns im Internet von einigen wenigen mächtigen Menschen abhängig gemacht haben und wie eine Alternative aussehen könnte. Diese und weitere spannende Folgen gibt es überall, wo es Podcasts gibt und unter erklärmir.at. Und jetzt hören wir Eduard Steiner, den Sie sicher auch von unserem Russland-Podcast Gas, Sanktionen, Oligarchen kennen. Er ist im Gespräch mit Energieexperte Johannes Benini.
Noch nie in der Geschichte war die Straße von Hormuz gesperrt. Und Sie wissen, dass durch die Straße von Hormuz 20%, also ein Fünftel des globalen Öltransports und des Flüssiggastransports durchfließt. Und das über Monate jetzt total geschlossen war, hat natürlich sehr starke Auswirkungen. Sie haben selber gesehen bei den Spritpreisen und Sie sehen es nach wie vor bei den Spritpreisen, obwohl sie etwas zurückgekommen sind. Wir stellen uns die Frage, wie sieht's mit dieser Mangelsituation aus und wie sehr, wie gesagt, bleibt dieser Markt gestört oder wie schnell kommt er wieder auf die Reihe? Zur Beantwortung dieser und weiterer Fragen haben wir als Gast Herrn Johannes Benini eingeladen. Ich stelle ihn kurz vor. Ich würde mal sagen, man kann kaum einen besseren für diese Fragen finden. Herr Benini kennt das internationale Öl- und Gasgeschäft nicht vom Hörensagen, sondern als Involvierter. Er ist Chef des internationalen Beratungsunternehmens JBC Vienna. Er war unter anderem Mitglied im Risikomanagement-Komitee von der National Oil Company der Emirate. Und er war bis zum Ausbruch des Ukraine-Krieges Teil des Verwaltungsrates von Litasco, das war die Ölhandelsgesellschaft des zweitgrößten russischen Ölkonzerns Lukoil. Und ganz generell berät Herr Benini seit Jahrzehnten internationale Unternehmen und Staaten in Öl- und Energiefragen. Herzlich willkommen und danke, dass auch Sie die Zeit gefunden haben.
Einen schönen guten Morgen Ihnen allen. Herr Steiner, danke für die Einladung.
Wir freuen uns. Gehen wir in medias res. Die aktuelle Situation um den Ölpreis. Sie haben es alle mitbekommen, durch die Ereignisse im Iran ist der Ölpreis von zuvor in etwa 70 Dollar plötzlich auf über 110 gegangen, in Spitzenzeiten über 120. Das war relativ logisch, weil so einen Eingriff in die Transportwege hat es, wie gesagt, vorher nicht gegeben. Und ganz viele Ölmengen kamen ganz einfach nicht auf den Markt. Die Internationale Energieagentur hat Mitte Mai zusammengerechnet, dass 1 Milliarde Barrel, also 1 Milliarde Fassöl, auf dem Markt fehlen. Wenn man das zusammenrechnet, dann sind das ungefähr 10 Tage globaler Ölverbrauch, der nicht da war. Das ist eine Riesenmenge. Das heißt, wenn die ganze Welt 10 Tage lang kein Öl verbraucht, dann ist das genau diese Menge. Und Sie haben hochgerechnet, dass über das ganze Jahr 2026 insgesamt auf dem Markt knapp 4 Millionen Barrel fehlen pro Tag. Das entspricht in etwa, sagen wir, 4% auch des globalen Verbrauchs. Was mir ins Auge springt, ist, dass jetzt, wo die Verhandlungen zwischen USA und Iran laufen, binnen ganz kurzer Zeit der Preis plötzlich von 110 wieder abgesackt ist auf, aktuell sind es gerade 72. Und ehrlich gesagt kommt es mir etwas geheimnisvoll vor, warum das so schnell nach unten ging, wo doch diese Mengen fehlen. Und da hätte ich gleich gerne mal die erste Frage gestellt. Ist das logisch, was da gerade passiert? Ist das eine Überreaktion? Wird der Preis so niedrig bleiben oder ist das eine zwischenzeitliche Ruhe und er wird möglicherweise bald wieder mal raufgehen?
Der Markt reagiert immer auf Erwartungshaltungen. Das heißt, die Frage der Realität ist manchmal gar nicht so ausschlaggebend, sondern das, was ich erwarte, das passieren wird, nicht? Und wir haben das im Rahmen des Konflikts gesehen. Das Name of the Game war immer, den Markt so gut wie möglich zu manipulieren. Also wir haben jeden Tag von der Administration, von Herrn Trump gehört, wir sind ja sehr nahe dran, dass wir eine Vereinbarung treffen, nicht? Das war im Prinzip Sinn und Zweck der Übung, den Markt zu beruhigen und zu sagen, es ist eh nicht so schlimm, wir werden das schon hinkriegen. Und ich würde sagen, man hat es dadurch, durch diese Kommunikation geschafft, den Markt quasi zu beruhigen. Der Aktienmarkt war in einer Phase, wo im Prinzip die Privatisierung von SpaceX und die ganzen Hype um die künstliche Intelligenzunternehmen dominierend war. Und der Aktienmarkt ist nach oben gegangen und das Einzige, was man nicht hören wollte, dass es ein Problem gibt. Und wenn ich den Leuten suggeriere, es ist eh kein Problem, wir werden das gleich lösen, dann konzentriert sich jeder wieder auf das, was eigentlich sein Job ist, nämlich Geld zu machen und von mir aus Aktien zu handeln, nicht? Und das war im Prinzip die Strategie. Und deswegen sind die Preise nicht höher gegangen. Also ich hätte mir erwartet, dass die Preise so zwischen 150 und 200 Dollar gehen. Der physische Markt, physische, sprich tatsächliche Rohöl-Lieferungen wurden durchwegs mit 150, 160 Dollar gehandelt. Nur die Futures-Notierungen waren eben mit einem Abschlag bedient und das war dadurch zu erklären. Wir haben jetzt das Gleiche zu sehen, wenn der Preis runtergegangen ist. Jeder hat geglaubt, na gut, jetzt ist das vorbei und überhaupt die Vereinigten Arabischen Emirate haben ja angekündigt, dass sie aus OPEC austreten und dass sie nachher mehr Öl produzieren und überhaupt wird es jetzt nachher wieder alles gut. Und ja, das hat sicher wieder eine Stimmung generiert, dass der Preis runtergeht, nicht? Nur auch das ist jetzt nur geliehen, ja, geliehen, weil wir noch nicht diese Krise überstanden haben. Wir sind in Wirklichkeit mittendrin. Die Realität schaut ganz anders aus. Ja. Die Realität ist, dass diese Straße von Hormuz heute noch de facto geschlossen ist, nicht? Sie ist nicht offen, sie ist nicht zu. Wir haben im Monat Mai ungefähr pro Tag 20 bis 30 Schiffe gehabt, die durch diese Straße gegangen sind. Es ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr.
Ja. Und vor dem Krieg waren es?
130. Das heißt, das Ganze, was jetzt passiert, ist eine Normalisierung, aber man merkt schon, dass diese Vereinbarung, die getroffen worden ist, dieses Memorandum of Understanding nicht sehr belastbar ist, ja, sondern es ist halt sehr viel Hoffnung dabei, dass das Ganze sich irgendwie ausgeht. Und natürlich ist einmal in der ersten Welle einiges an Öl durch diese Straße gegangen, das schon einmal beladen war. Die Iraner sind ja quasi ausgenommen worden von den Amerikanern. Die konnten eine ganze Flotte an Schiffen rausschicken. Also es ist schon was rausgegangen, aber eine Normalisierung schaut ganz anders aus. Ja. Und man muss ja auch verstehen, warum ist der Ölpreis nicht höher gegangen. Ja. Wir haben da hier, sage ich mal, drei wesentliche Faktoren. Den ersten habe ich Ihnen schon genannt, nämlich das Formen von Erwartungshaltungen, indem man den Markt ganz bewusst beruhigt. Das zweite war, dass natürlich sehr viel Öl von den strategischen Lagerbeständen freigegeben worden ist. Wenn Sie heute schauen in Amerika, die strategischen Lagerbestände sind gefallen wie ein Sack, nicht? Also das ist gigantisch gewesen, was da weltweit freigegeben worden ist. Und das dritte ist, auch nicht nur die strategischen, sondern auch die operativen Lager in Amerika wurden geplündert. Also sie haben momentan so niedrige Lagerbestände dort, gerade was die Produkte anlangt. Da hat Europa sehr stark davon profitiert. Also dass das besorgniserregend war. Und das dritte war, und damit hat keiner gerechnet, dass die Chinesen nicht gekauft haben. Die Chinesen sind ja weltweit der größte Importeur. Und die haben pro Tag ungefähr 4,6 Millionen Fass weniger Rohöl eingekauft am internationalen Markt. Und das kannst du nur, wenn du vorgesorgt hast. Und die Chinesen haben die größten Lagerbestände überhaupt. Und die haben ganz bewusst nicht gekauft, weil sie gesagt haben, wir da nicht bei 100 plus kaufen. Also jetzt nehmen wir unsere Lager her, die haben wir ja dafür aufgebaut. Und sie haben sogar teilweise das Öl, wo sie einen Vertragsanspruch haben, wie zum Beispiel in Afrika. Ja, die haben ja sehr viele Länder in Afrika, wo sie Verträge haben. Haben sie dieses Öl anderen südasiatischen Ländern, die eben kein Öl hatten, weitergegeben, sodass die eine gewisse Versorgung haben. Das heißt, die Chinesen waren instrumental dabei, dass man überhaupt über diese schwierige Phase gekommen ist.
Das heißt, bei der Rückkehr jetzt dieser Ölmengen wird die Frage sein, wie schnell kaufen die Chinesen wieder zu? Als einer der Faktoren, alle Lager müssen aufgefüllt werden, dass deswegen der Preis noch weiter sinkt, wie momentan ganz große US-amerikanische Banken behaupten, ja, der Preis geht weiter runter. Sie sehen selber bei den Spritpreisen, wir waren ja bei Diesel auf 2,1 oben, jetzt sind wir bei 1,7 in etwa unten. Aber dass das noch weiter unten geht, das halten Sie nicht für sehr wahrscheinlich.
Natürlich ist es möglich, dass der Preis noch weiter runtergeht, nur es spricht einiges dagegen. Ja. Was dagegen spricht, ist, die Chinesen schon vor dem Konflikt, ja, wenn sie verstehen, wie in China Öl bepreist wird, wenn der Preis über 80 oder 90 Dollar geht, dann verdient der Raffineur dort nichts. Ja. Das heißt, die Raffineriemarge wird dort administriert. Das heißt, meine Theorie ist, dass zwischen 70 und 80 Dollar der Chinese keinen Grund hat, dass er jetzt nicht international einkauft. Ja? Und wenn der jetzt wieder einkauft, ja, dann macht das 5 Millionen Fass pro Tag Unterschied. Ne? Das heißt, wir haben eine massive Welle an potenziellen Kauf, der hier stattfinden kann. Und ich glaube, ein wesentlicher Grund, warum dieses Memorandum of Understanding geschlossen worden ist, ist auch, dass die Lagerbestände in Amerika einfach sehr niedrig gegangen sind. Und die haben jetzt ein großes Interesse auch daran, dass sie wieder die Lagerbestände auffüllen. Also natürlich kann der Preis niedriger gehen und kurzfristig ist alles möglich. Ich sage 65 Dollar kurzfristig ist sicher möglich. Nur man darf nicht vergessen, warum ja, der Markt in einer prekären Situation ist. Und das Thema wird sich nicht so schnell lösen. Und ein Überangebot am Markt, das muss sich auch erst einmal finden am Spotmarkt. Also so einfach wird das nicht sein.
Das heißt, dass es überhaupt so schnell zu Verhandlungen gekommen ist, sehen Sie unter anderem darin begründet, dass in Amerika es bei den Reserven auch enger geworden ist? Oder ist das zu kurz gedacht?
Na, ich glaube, dass das einer wesentlichen Punkte war. Ich glaube, Trump hat dem Krieg eine Chance gegeben. Ja, ich glaube, das ist immer sehr schwierig zu verstehen, warum ist man in diesen Krieg gezogen. Ja, wenn man den Herrn Bousadi hört, der omanische Außenminister, der quasi die Friedensgespräche vor Kriegsbeginn verhandelt hat, so hat er uns gesagt, dass das im Prinzip, dass er sehr nahe an einen Friedensschluss war und dass im Prinzip hier mehr Konzessionen vom Iran gegeben worden sind. Und zwei Tage später beginnt der Krieg. Und die Frage ist dann, warum genau, ist schwierig jetzt nachzuvollziehen, nicht? Das, was man jetzt rausgeholt hat durch das Memorandum of Understanding, ist eine Konstellation, die hätte man vor dem Krieg auch haben können. Ja? Also denke ich mir, okay, warum hat man dann eigentlich angefangen, nicht? Das ist schon schwierig zu verstehen. Und dann ist die Frage, na gut, wenn man eigentlich mehr wollte, warum hat man dann aufgehört? Und da sieht man halt, dass die Lagerbestände auf der einen Seite sehr niedrig gegangen sind. Die amerikanische Ölindustrie, die Top Executives haben einen Monat vor Kriegsende gesagt, also es waren drei Wochen davor, hat man gesagt, wir haben ungefähr noch einen Monat. Ja, dann erreichen wir die operationalen Minimums in Amerika. Und das war so quasi ein Warnsignal an Trump, weil was macht er? Ja, jeder hat sich an der amerikanischen Tankstelle bedient. Ja, Sie müssen sich ja vorstellen, in Amerika kannst du exportieren. Jeder kann dort frei handeln und wenn der Preis stimmt, dann kaufe ich dort ein. Das hat man auch gemacht. Deswegen sind ja überall die Lager sehr stark gefallen. Vor 10 Jahren noch war in Amerika ein Export nicht möglich. War auch nicht notwendig, weil die Amerikaner haben nicht so viel Überschuss gehabt. Aber dadurch, dass man dort Schieferöl gefunden hat, Schiefergas, hat man angefangen, Rohölexporte zuzulassen, raffinierte Produkte zuzulassen im Export. Und damit ist Amerika als einer der großen Exporteure rausgekommen. Und die Alternative für Trump wäre gewesen, zu sagen, na gut, dann exportieren wir jetzt nicht mehr. Und das wäre ein massiver Eingriff gewesen in die Wirtschaft. Das wollte er wahrscheinlich nicht. Deswegen musste er irgendwann einmal sagen, halt, stopp. Die politische Lage ist ja heute nicht entspannter wie vorher. Ja, also wenn Sie sich das Konfliktpotenzial anschauen zwischen Israel und dem Iran, so hat sich da nichts geändert. Ja, das Bedürfnis Israels nach Sicherheit ist heute gleich wie vorher. Also wenn Sie wollen, ein wesentlicher Grund für diesen Angriff. Und von der Seite her kann man sagen, wurde eigentlich nicht so erreicht. Ja. Es wird halt hier und da lakonisch gesagt, na gut, Trump hat weder Öl noch Munition gehabt, deswegen hat er aufgehört zum Kämpfen. Ganz so schlimm ist es nicht, aber viel mehr Potenzial hatte er nicht. Warum? Eine Bodeninvasion, die vielleicht einen Unterschied macht, ist in der heißen Jahreszeit nicht möglich. Ja, das heißt, selbst wenn du an die Kraft des Militärs glauben würdest, ja, dann ist die Frage, bist du in deiner Lieferkette aufgestellt, dass du ein Land, das doch in der Ferne liegt, ja, so logistisch mäßig unterstützt, dass du dort nachher erfolgreich eine Operation durchführen kannst. Und aufgrund der Temperaturen im Mittleren Osten mit 45 Grad ist das also für einen Militärstrategen nicht darstellbar. Deswegen glaube ich, dass sich das Ganze jetzt einmal verschieben wird.
Kommen wir näher an Europa, aber über den Umweg von Amerika. Wir sehen ja, dass in Amerika einer der Wettbewerbsvorteile von Amerika, neben dem Dollar und neben der starken IT-Firmen, Technologiefirmen, sind die niedrigen Energiepreise, die die Amerikaner natürlich, wie Sie gesagt haben, durch das Fracking und so weiter hinbekommen haben. Und hier haben sie einen riesen Vorteil gegenüber den Europäern. Interessanterweise hat Trump im vergangenen Jahr eine eigene Verordnung herausgebracht, dass Leistbarkeit und Verfügbarkeit von Energie für die USA das Wichtigste seien, wie er sagt. Jetzt kann man sich fragen, nach all dem, ist er seinem Ziel von Leistbarkeit und Verfügbarkeit der Energie näher gekommen und ist die Situation für die Amerikaner besser geworden oder hat er sich im Grunde mit dem Iran sehr wohl auch ein eigenes Problem geschaffen?
Also der Ausflug in den Iran hat ihm nicht geholfen, das ist keine Frage. Ist wahrscheinlich eher der Überredungskunst vom Herrn Netanyahu geschuldet, als ist irgendwas anderes. Aber wenn wir jetzt auf die amerikanische Energiepolitik schauen, die haben natürlich Überfluss, sowohl an Gas als auch an Öl. Und das möchte er zu Geld machen. Das ist sein Ziel. Was in Amerika momentan dominierend ist, ist auch der Bedarf der künstlichen Intelligenz, der Datencenter nach Energie. Das ist gigantisch. Ja, jeder von diesen großen Konzernen bemüht momentan Atomkraftstrategien, also jeder arbeitet daran, dass er irgendwann Atomkraftwerke hat, um eben diesen Bedarf an Energie zu decken. Und derzeit wird kurzfristig alles mit Gas befeuert. Ja, vor einem Jahr noch war das größte Datencenter in Amerika mit Dieselgeneratoren betrieben. Ja, jetzt macht man das mit Gasturbinen. Und damit man das schnell bekommt und dass man da nicht lange warten muss auf Umweltgenehmigungen, hat man jetzt auch solche Trucks gebaut, auf denen Gasturbinen stehen, also mobile Kraftwerke. Müssen Sie sich vorstellen, da stehen die Trucks nebeneinander, da steht hinten ein riesen Schornstein und Gasturbinen und da wird also enorme Mengen an Energie umgewandelt. Es ist gigantisch, was ein Datencenter an Energie braucht. Ja, also Sie müssen sich vorstellen, Leistung von ungefähr 1 Gigawatt, das ist also mal schon sehr viel. Ja, Verbrauch pro Jahr 3,5 Terawattstunden. Ja, also da müssen Sie sich vorstellen, das ist also gigantisch, was da verbraucht wird. Und natürlich ist das alles auch problembehaftet, weil die Umgebung oft darunter leidet, weil sie brauchen dann wiederum sehr viel Wasser zum Kühlen von diesen ganzen Anlagen. Also anders ist einfach. Das zweite Thema, das in Amerika dadurch ins Hintertreffen geraten ist, ist auch der Zugang zum Thema Klimaschutz. Ja, Amerika hat quasi CO2 als Schadstoff gestrichen. Da gibt es den sogenannten Clean Air Act, ja, das ist also quasi die Verordnung, mit der Schadstoffe in der Luft definiert werden und da ist CO2 rausgestrichen worden. Ja. Warum? Das muss ich einem Europäer sagen, ja, weil in Europa haben wir eine 99% Meinung zu dem Thema. In Amerika haben sie also nicht eine Meinung zum Thema CO2, sondern dort haben sie eine relativ ausgewogene Diskussion zu dem Thema. Da haben sie tausende Wissenschaftler, die einen differenzierten Zugang zum Thema CO2 haben. Und die sagen, ja, also mehr CO2 bedeutet mehr Grün. Ja, wir haben einfach eine deutliche Ergrünung des Planeten. Ja, es wird etwas wärmer, aber besser als kälter. Ja. Das hört man jetzt ungern im Sommer, wo es wirklich heiß ist und wo man dann hört, wie viele Leute sterben, wenn es heiß ist. Aber diese gleichen Wissenschaftler in Amerika rechnen ihnen vor, dass ungefähr 10-mal so viele Leute im Winter erfrieren, als im Sommer aufgrund von Hitze sterben. Nicht? Also die haben da einen anderen Zugang zu dem Thema. Und die sagen auch, ja, wenn man sich das in den letzten 150 Jahren anschaut, stimmt das, dass es wärmer geworden ist. Aber wir kommen aus der Eiszeit und wenn man sich in den letzten 10.000 Jahre anschaut, dann ist das eine ganz andere Sache. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin kein Klimawissenschaftler. Ich sehe nur, dass in Amerika ein komplett anderer Diskurs herrscht wie in Europa. Was auch die Politik dann erklärt, weil die Politik sagt, na gut, also das ist jetzt einmal nicht wichtig. Für uns ist wichtig günstige Energie.
In Europa haben wir andere Phänomene und es ist Ihnen bekannt, dass die EU eine Methanverordnung im Jahr 2024 erlassen hat. Jetzt ist sie in der Zwickmühle gewissermaßen, weil natürlich die Methanverordnung sagt, dass man Gas nicht mehr abfackeln sollte bei der Produktion, unnütz abfackeln sollte und dass die Importeure bei Gas und bei Öl sozusagen auf die Lieferketten schauen müssen, ob das überall eingehalten wird. Jetzt laufen inzwischen erstens die potenziellen Lieferanten schon dagegen Sturm, die Amerikaner, Katar und gleichzeitig die europäischen Importeure, die sagen, das können wir nicht leisten. Außerdem ist die Umsetzung überhaupt nicht geklärt. Jetzt weicht die EU das ohnehin etwas auf und andererseits muss man sagen, Europa ist da gerade wieder dabei, sich ein mögliches Eigentor zu schießen. Vielleicht übertreibe ich jetzt, aber wie sehen Sie das? Wie schlimm ist das wirklich, dass wir jetzt nach der Iran-Krise durch eigene Verordnungen plötzlich ein Problem schaffen, wo wir möglicherweise wieder in einem Engpass landen und die Preise raufgehen?
Also Europa ist importabhängig, was Öl und Gas anlangt, also jeweils über 90%. Ne? Also das heißt, wir müssen schon sehr vorsichtig sein, wie wir hier Limitierungen der Importe machen. Jetzt haben wir als großen Einschnitt in den letzten Jahren quasi, dass wir kein russisches Gas mehr kaufen. Ja, das ist jetzt Anfang 25 kam quasi das Ende des Transits durch die Ukraine. Jetzt ist quasi, dass LNG-Lieferungen nicht mehr stattfinden sollen im Spot-Bereich. Ab nächsten Jahr, ab Jänner, sind also die längerfristigen Spot- und LNG-Lieferungen nicht mehr gewünscht. Und ab November nächsten Jahres ist, glaube ich, ganz vorbei, auch mit der Nord Stream Pipeline, also die noch Osteuropa versorgt. Das ist nicht unwesentlich, weil Russland in der Vergangenheit bis 2021 ungefähr 40% von unserem Pipeline-Gas versorgt hat. Also es war gigantisch, nicht? Wie schaut's heute aus? Wir haben heute 55% von unserem Pipeline-Gas kommt aus Norwegen und 58% von unserem Flüssiggas, also LNG, kommt aus Amerika. Das heißt, wir haben heute, wenn Sie wollen, zweimal ein Klumpenrisiko. So wie wir es früher hatten mit Russland, haben wir jetzt ein Klumpenrisiko mit Norwegen und Amerika. So, prinzipiell haben wir in Summe gesehen ein recht diversifiziertes Portfolio. Ja, wir haben diese zwei wesentlichen Lieferanten und wir haben eine größere Menge kleinerer. Wenn wir jetzt die Amerikaner hier nicht haben wollen, aufgrund der Methanverordnung, zumindest ist es so, die Amerikaner haben mit ihren Botschaftern in Brüssel vorgesprochen und gesagt, sie akzeptieren das nicht. Also diese Methanverordnung, wie sie jetzt kommen soll, das können sie nicht umsetzen, das wollen sie nicht umsetzen. Katar hat das Gleiche schon seit einem Jahr gesagt, da machen sie nicht mit. Ja, jetzt ist Katar sowieso fraglich als Lieferant, weil die haben bei den Angriffen der Iraner in Ras Laffan, das ist ihre Verflüssigungsanlage, 17% ihrer Verflüssigungskapazitäten verloren und haben sofort Force Majeure erklärt gegenüber den Europäern. Ja, das ist quasi der Bereich, der ihnen am wenigsten wichtig sind. Die Hauptkunden sitzen in Asien. Europa macht man mit, ja, wenn es geht, aber ist nicht so ihr Hauptziel, weil die sind näher an Amerika dran. Also Europa wäre vielleicht gar nicht so stark von Katar betroffen, aber auch die Kataris haben gesagt, sie würden also da nicht mitmachen mit dieser Methanverordnung. Die Methanverordnung, nicht, dass Sie mich falsch verstehen, ist eine absolut sinnvolle Sache. Ja. Gas zu verbrennen im Produktionsprozess ist nicht notwendig, man kann das einfangen. Das heißt, es ist auch umweltpolitisch eine sinnvolle Maßnahme. Und es gibt viele Jahre schon diese Initiativen, dass man Ölfirmen motiviert, dass sie diesen Prozess so gestalten, dass sie eben dieses Gas, das dann abgefackelt wird, dass sie das einfangen. Normalerweise funktioniert das auch, manchmal nicht. Aus Sicherheitsgründen wird es dann abgefackelt. Aber ich sage mal, es gibt hier unterschiedliche Länder mit unterschiedlichen Standards. Amerika ist da noch ein bisschen rough unterwegs und natürlich würde es Sinn machen, ja, von europäischer Seite hier Druck auszuüben. Meine Warnung ist nur, man muss immer aufpassen. Ja, wenn wir Russland sanktionieren, okay, ja, kann man argumentieren, dann soll man nicht gleichzeitig diese Verordnungen einführen, die zusätzlich Lieferanten quasi fernhalten, weil dann wird es teuer. Ja? Und deswegen muss man immer diese Maßnahmen überlegen, wann mache ich das, dass ich nicht zu viel von meinen Lieferanten abschrecke. Wir sind weltweit in einem Gasmarkt, der in den nächsten Jahren deutlich mehr an Angebot erwarten lässt. Das ist deswegen wichtig, weil mehr Gas international gesehen dazu führt, dass weniger Kohle verstromt wird. Wenn Sie jetzt einen Umweltblickwinkel wieder einnehmen auf das Energieportfolio und Sie sagen, Sie wollen CO2 reduzieren, dann sage ich, bitte, dann müssen wir Asien dekarbonisieren oder sprich Asien wegbekommen von der Kohle. In Asien haben wir 2/3 der Energie wird durch Kohleverstromung generiert. Und alles, was hilft, mehr Gas nach Asien zu bringen, führt dazu, dass die Asiaten einfach weniger Kohle verstromen müssen. Und das ist, wenn Sie wollen, die grundlegende Strategie, die man heute machen kann, wenn man, sage ich einmal, dekarbonisieren möchte. Das wird sich nicht bei uns abspielen, indem wir die letzte Schraube drehen, sondern das wird sich abspielen in Asien. Und das, was hier nicht hilfreich ist, ist, wenn jetzt Gas verknappt wird und eben Asien das nicht machen kann. In dem Fall, sage ich jetzt einmal, ist es für Asien relativ wurscht, ja, weil die werden jetzt mehr Angebot bekommen. Die sind natürlich durch Katar jetzt ziemlich belastet worden, weil Katar fast zur Gänze Asien versorgt. Sind sofort wieder zur Kohle zurückgegangen. Ja, wir haben das in den letzten Jahren schon gesehen. Dadurch, dass Europa den ganzen Flüssiggasmarkt aufgekauft hat, ist Asien sofort wieder zur Kohle zurückgegangen. Und das ist ein Trend, auf den muss man immer aufpassen. Also wir arbeiten nicht in Europa in einem isolierten Raum. Ja, und wenn wir politische Ziele haben, muss man auf das aufpassen. Ja, also wir haben im Jahr 2014 den Höhepunkt weltweit an Kohle Nachfrage gehabt, seitdem ging es bergab. Und seitdem wir kein russisches Gas mehr wollen und jetzt mehr Flüssiggas gekauft haben in den letzten 3-4 Jahren, ist weltweit wieder Kohlenachfrage auf neue Rekordniveaus gestiegen. Und das ist, wenn Sie wollen, ein direktes Resultat von unserer Einkaufspolitik. Aber kann man argumentieren, wie gesagt. Es ist nur wichtig, dass man das im Auge behaltet.
Jetzt ist so, die EU hat ja die Energiewende als Ziel, nämlich bis 2050 klimaneutral zu sein. Es ändert sich etwas die Argumentation in letzter Zeit, nicht? Also man kommt jetzt von ökologischer Argumentation, geht man eine Spur weg und geht hin in die Argumentation, dass man sagt, wir machen das, um die Abhängigkeit von Lieferanten zu reduzieren und um autarker zu werden, nicht? Wenn ich das richtig wahrnehme. Ein Aspekt, ein wesentlicher ist, Sie haben die Verstromung schon erwähnt, dass man den Verkehr natürlich auf E-Autos umstellt. Wenn ich da die Statistik hernehme, dann haben wir, die Norweger sind hier völlig führend, 96% der Neuzulassungen in Norwegen sind E-Autos. Gut, man kann sagen, die Norweger können sich's leisten natürlich, weil sie Öl und Gas exportieren und selber dann zu Hause auf Strom machen. Die Chinesen sind allerdings bei 60% bei den Neuzulassungen, in Europa sind es 25% und hier gibt es ganz größere Ziele. Ich nehme hier noch eine Studie rein, die dieser Tage rausgekommen ist, nämlich vom Institut für Katalyseforschung in Deutschland und das Institut für Kolbenmaschinen in Karlsruhe und die haben im Auftrag von BMW eruiert, dass man bis zum Jahr 2040 den Straßenverkehr in Europa überhaupt auf Biokraftstoffe umstellen könnte. Das heißt, wenn man mehr nicht nur Altöl verwertet, sondern auch Rest- und Abfallstoffe aus Wald und Wiesen und so weiter, wenn man alles zusammennimmt, könnten wir hier im Straßenverkehr autark sein. Wie sehen Sie das gesamte Bild hier?
Also es hat sich in den letzten Monaten eine signifikante Änderung in der Motivation unserer Energiepolitik dargestellt. Es war Versorgungssicherheit, Leistbarkeit, Nachhaltigkeit waren die Grundpfeiler unserer Energiepolitik. Und jetzt heißt es auf einmal Versorgungssicherheit, Finanzierbarkeit, also nicht Leistbarkeit, sondern Finanzierbarkeit und Unabhängigkeit, nicht mehr Nachhaltigkeit. Und natürlich ist das jetzt die Frage, warum ist das so wichtig? Ja? Aber man argumentiert halt jetzt mit Energy Security. Nicht? Das ist das neue Schlagwort. Und das Schlagwort ist deswegen jetzt, wenn Sie wollen, eine Auflage für die Politik. Naja, Sie haben ja gesehen, wie schrecklich das ist, wenn man abhängig ist von Russland. Die sind ja böse. Und Sie haben ja gesehen, wie blöd das ist, wenn man vom Mittleren Osten abhängig ist, da ist ja auch immer so instabil, also ist es besser, wir brauchen die alle nicht und sind unabhängig. Und was man eigentlich hier versucht zu erreichen, ist, dass wir uns mehr Energie im eigenen Land generieren. Ja, das ist ja im Prinzip auch das Gleiche, was man braucht, wenn man mehr Strom lokal generiert. Wir wollen ja mehr Strom aus erneuerbaren Quellen im eigenen Land aufstellen. Die Folge ist, wir müssen weniger Öl importieren. Das ist ja alles die gleiche Logik. Aber warum hat man das gesagt? Man hat das gesagt, weil das 8,5-Szenario vom Internationalen Weltklimarat zurückgezogen worden ist. Es gibt viele Szenarien. Ja. Also ich bin da kein Klimaforscher, aber die Signifikanz war deswegen, weil das 8,5-Szenario, wenn Sie wollen, war so gewisserweise die Trägerrakete dieser ganzen Szenarien im Weltklimarat. Jeder hat es bemüht. Ja. Also wenn Sie schauen, es gibt weltweit über 50.000 Klimastudien, wahrscheinlich 45.000 Klimastudien haben sich auf das 8,5-Szenario berufen, weil das einfach so eindringlich schildert, dass wenn wir nichts machen, dass bis zum Jahr 2100 die Temperatur um 5 Grad ansteigt. Und deswegen war das ein sehr, sage ich einmal, angenehmes Szenario, wenn man sehr viel politische Maßnahmen aufgrund dieses Szenarios umsetzen konnte, bemühen konnte und am Ende des Tages auch gemacht hat. Jetzt hat der Weltklimarat das zurückgezogen. Ja, und ich gebe zu, es haben die wenigsten Leute dieses 8,5-Szenario wirklich gut gekannt. Fakt ist, es ist davon ausgegangen, dass die Kohlenachfrage bis zum Jahr 2100 sich verdreifachen wird, die Weltbevölkerung verdoppeln wird. Und das sind Annahmen, die einfach heute nicht mehr als wahrscheinlich gelten. Nicht? Also ich kann bei der Weltbevölkerung nicht so mitreden, aber beim Kohle- und beim Energieportfolio kann ich mitreden. Wir simulieren und schätzen seit 30 Jahren die Weltenergieportfolios ein. Und Kohle wird prinzipiell als eine abfallende Energiequelle betrachtet. Also jeder versucht wegzukommen von der Kohle. Diese Politik hat sich durchgesetzt. Kurzfristig, wie wir gesehen haben, was ich gerade vorher erwähnt habe, ist auch das konterkariert worden, weswegen es für mich inkompatibel ist mit einer EU-Politik. Also wenn ich als EU sage, ich will weg von CO2, gleichzeitig eine Politik zu machen, wo ich dann andere Länder wegbringe von, also wieder hintreibe zur Kohle, war für mich nicht nachvollziehbar. Aber egal, bis 2100 ist eine Verdreifachung der Kohlenachfrage zumindest einmal nicht mehr darstellbar. Deswegen glaube ich, hat die Politik das Beste gemacht, dass sie kann, nämlich zu sagen, okay, wir adaptieren unser Narrativ. Klima ist jetzt eh schon gesickert. Jeder weiß, wir wollen eine saubere Umgebung und eine saubere Luft. Aber um auf dem Thema zu bleiben, um nicht die Diskussion zu haben, ob jetzt Klima überhaupt sinnvoll ist in der Art und Weise, wie man das bis jetzt argumentiert hat, machen wir jetzt weiter mit Unabhängigkeit. Also das ist jetzt das eine Ziel. Und auf die zweite Frage von Ihnen zu antworten, was den Verkehrssektor anlangt. Der globale Verkehrsbestand heute hat 10% Anteil an Elektro. Das heißt, 90% sind Verbrenner. Aber China, wie Sie richtig gesagt haben, hat heute schon 60% der Neuzulassungen sind Elektro. Im Jahr 2030 erwartet man 80%. Die sind Technologieführer in dem Bereich. In Europa sind wir ein bisschen hinten nach. Ja, 25% der Neuzulassungen Elektro und im Jahr 2030 erwarten wir 33%. Da kommt schon langsam in Fahrt. Und Sie wissen alle wahrscheinlich aus eigener Erfahrung, wie das Ganze läuft. Die Anschaffung eines Elektroautos muss im Wettbewerb darstellbar sein. Sprich, meisten Leute haben ein Thema mit der Reichweite. Und meiner Meinung nach, je besser die Autobauer werden, desto mehr Reichweite sie anbieten können, desto eher werden sich diese Autos durchsetzen. Das Zweite, was ganz wesentlich ist, ist aber auch die steuerliche Behandlung. Und da sieht man, wir betrachten das seit den letzten 10 Jahren sehr genau, wenn Regierungen Förderprogramme haben, ja, steigt sofort die Zulassungsrate. Ja, wenn sie sie wegnehmen, sinkt die Neuzulassungsrate für Elektroautos. In Norwegen ist die Neuzulassungsrate von Elektroautos bei ungefähr 95%. Ja. Die haben nicht nur die Nova nicht verrechnet, sondern auch keine Umsatzsteuer. Ja, überlegen Sie sich einmal, wie viel Steuern man wegnehmen kann. Ja? Das heißt, der Staat hat natürlich durch ordnungspolitische Maßnahmen die Möglichkeit, dass er etwas günstiger macht oder teurer macht. Ja? Verbrenner macht man tendenziell teurer, indem man halt die Nova verrechnet und dass man beim Sprit die Hälfte des Treibstoffpreises ist ja Steuer, nicht? Das heißt, da sehen Sie, das ist eine ordnungspolitische Maßnahme. Man möchte, dass das teurer wird. Und beim Elektroauto kann der Staat das auch machen. Ja, das Problem des Staates ist ja nur, er kann nicht mehr Elektroautos fördern, weil er nicht so viel Geld hat. Es geht ihm ja das Geld aus. Und das wird früher oder später sowieso der Fall sein. Ja, weil wenn er jetzt mehr und mehr Elektroautos hat, ja, da hat er weniger Einnahmen. Das heißt, zwingend kommt dann, dass auch die Elektroautos dann wieder besteuert werden, weil der Staat einfach das Geld braucht. Das ist ja nicht so die Tugend des Staates, dass er besonders sparsam ist, nicht? Aber man kann, wenn man möchte, diese Ziele schneller erreichen, wenn man mehr Geld dafür hergibt. Was die CO2-Thematik anlangt, ist meine Meinung hier relativ einfach. Ich würde mal dem Autobauer dieses Feld überlassen. Weil ich der Meinung bin, ich habe beides, ich hab Elektro und ich habe einen Verbrenner und ich glaube, dass es immer mehr Elektroautos gibt, die wettbewerbsfähig sind. Also muss natürlich jeder für seinen Gebrauch jetzt wissen, was hier sinnvoll ist, nicht? Aber im Prinzip glaube ich, dass die Autobauer auf dem richtigen Weg sind und sie werden mehr und mehr Marktanteile gewinnen. Das, unser Problem ist, glaube ich, nicht der Pkw-Bereich. Unser Problem ist eindeutig der Lkw-Bereich, der Schwerverkehr. Und der macht die Hälfte vom Treibstoffverbrauch aus. Und das ist das Problem. Wir haben keine Lösung. Im Nahverkehr gibt es LKWs, die sind halt nicht mit der Reichweite so gut ausgestattet. Da kannst du es noch irgendwie, es gibt Frechter, die das machen. Ja. Im Fernverkehr sehe ich nicht ganz die Lösung. Und es hat sich an dieser Meinung bei mir in den letzten Jahren nichts geändert. Man hat zwischendurch einmal gehört, eine Wasserstofflösung. Auch das hat sich nicht durchgesetzt. Ich glaube, die letzten Wasserstofftankstellen der OMV wurden sogar geschlossen in Österreich. Also das sehe ich nicht. Ja. Die Frage, die Sie aufgeworfen haben mit Biokraftstoffen. Schauen Sie, die Biokraftstoffe-Thematik ist eine recht alte. Wir kennen das, weil man einen gewissen Prozentsatz beimischen kann, ohne dass die Autohersteller, die Motorenhersteller, ihre Garantie zurücknehmen für das Auto. Ja. Im Großen und Ganzen ist diese Grenze bei ca. 10% mit Ethanol erreicht. In Amerika hat man eine große Motivation, dass man hier mehr Biokraftstoffe beimischt. Da ist man momentan gerade dabei, das auch zu pushen. Muss es aber wieder zurücknehmen, weil gar nicht so viel Ethanol dann zur Verfügung steht. Das ist wieder ein anderes Problem. Aber die Autoindustrie, man wollte dort schon 15% vorschlagen, die Autoindustrie gibt dafür keine Garantie. Das heißt, sie sagt, ich übernehme keine Garantie, dass mein Auto das aushaltet. Warum? Weil Ethanol relativ aggressiv ist. Das heißt, sie brauchen also einen Tank und ganze Pipelines und alles, was da dabei ist, die also dieser Korrosion besser Widerstand leisten. Beim Diesel mit Farme ist das wahrscheinlich eine andere Thematik. Da kennen wir die Möglichkeit, dass es auch im Lkw-Bereich höhere Prozentsätze gibt. Da kann ich mir vorstellen, dass mehr möglich ist. Da haben wir aber gesehen, dass bei den Pkws wiederum ein höherer Farmeanteil dazu führt, dass die Dieselpartikelfilter verschlacken und dass es dort zu Problemen kommt. Das heißt, ich glaube, dass da die Elektrifizierung schneller läuft, als dass wir da große Umbrüche erleben. Im Lkw-Verkehr vielleicht. Der große Traum in Europa ist, dass wir es schaffen, mehr und mehr Lkw-Verkehr auf die Schiene zu verlegen. Und so wie ich Sie hier alle sehe, denke ich, haben viele von Ihnen ein ähnliches Alter wie ich. Und Sie können sich erinnern, vor 20 Jahren hat man das ja bereits wollen. Ich kann mich erinnern, in den 2005er bis 10er Jahren hat es geheißen, es wird alles auf die Schiene verlegt. Echt? Und dann ist es nicht passiert. Und wir sollten uns alle die Frage stellen, warum ist es nicht passiert? Weil es einfach sehr starke Lobbys gibt, die das versuchen zu verhindern. Und diese Lobbys sind nicht nur aus dem Frechterbereich. Ja, die sagen, ich möchte mein Geschäft behalten. Wir haben damals gesehen, dass sehr stark die französische Bahn, die Gewerkschaften dort dagegen waren. Ja, die wollten einfach nicht diese zusätzlichen Aufkommen haben. Also es gibt unterschiedliche Gründe, warum diese Themen sich nicht durchgesetzt haben. Will man das jetzt durchsetzen, dann glaube ich, muss man an diesen Wurzeln einmal angreifen. Wir wissen, dass die Bahn überall ausgebaut wird. Wir können nur hoffen, dass sich das beschleunigt und dass dieser Prozess sich durchsetzt. Ich kann mir vorstellen, dass es dann im Verkehr leichter sein wird.
Vieles von dem, was Sie jetzt besprochen haben, ist Zukunftsmusik. Ich komme ganz kurz noch auf die aktuelle Gegenwart und zitiere den scheidenden OMV-Chef Alfred Stern, der dieser Tage gesagt hat, Europa riskiert seine Energiesicherheit. Auch er hat auf alles Bezug genommen, was wir jetzt besprochen haben, nämlich wir haben einerseits Sanktionen gegen russisches Gas, wir haben die Methanverordnung, die möglicherweise Lieferanten abschreckt, die einheimische Produktion in Europa geht zurück, er hat stark auf Gas Bezug genommen und der Gaspreis ist ja jetzt noch immer 30% über dem Wert, den er vor Beginn des Iran-Kriegs hatte. Jetzt frage ich nur, weil irgendwann kommt ja doch der Winter und soweit ist es dann auch wieder nicht mehr. Und wir hatten ja im vergangenen Jahr schon in Deutschland ein Problem, auch mit den Gasspeichern, dass die schon sehr an der Neige waren. Wie wird es diesen Winter werden? Kann ein Engpass, ein ernsthafter Engpass ins Haus stehen?
Die Preise sind jetzt schon einmal höher, als man sich gedacht hat. Ja, und sie sind deswegen höher, weil einfach der Ausfall von Katar als Lieferant weltweit Konsequenzen hat. Katar ist einer der Lieferanten in Asien. Also Sie müssen sich vorstellen, es gibt weltweit drei große Flüssiggasproduzenten. Amerika, die sind sehr stark für uns wichtig. Katar und Australien sind die zwei großen Lieferanten von Asien. Das fällt Katar aus. Was ist passiert? Mehr asiatische Nachfrage in Amerika. Und das ist natürlich im Wettbewerb zu uns, ja, weil wir auch in Amerika einkaufen. Nicht? Jetzt steigen die Preise. Wir sind jetzt mit Preisen von 45 Euro pro Megawattstunde konfrontiert. Ich sage einmal, aufgrund der neuen Verflüssigungsanlagen, aufgrund des neuen Gases, das auf den Markt kommt, sollten die Preise nicht höher als 30 Euro sein. Eigentlich 25 Euro. Das heißt, die Preise sind deutlich höher als das, was man eigentlich hätte erträumen können. Und natürlich im Sommer gibt es eine Hauptsaison, gerade in den südasiatischen Ländern, wo es heiß ist. Ja, weil die brauchen einfach viel Energie für die Klimaanlagen. Ja. Wir haben nur eine Hauptsaison im Winter. Und wir kaufen normalerweise dann in der restlichen Jahreszeit ein, um unsere Lager zu füllen. Die Lager in Österreich sind jetzt mit 54% gefüllt, in der EU mit 50%. Das heißt, wir sind relativ weit hinten im Befüllen unserer Lager. Was sehr unangenehm ist, sind diese Zahlen, die wir immer kolportieren und die in der Statistik bekannt gegeben werden. Wenn ich jetzt sage, in Österreich sind es 54% befüllt, dann sagt uns das genau gar nichts, weil wir ja nicht wissen, was heißt das konkret für unseren Versorger. Ja, wir verlassen uns darauf, dass unser Versorger uns versorgt. Und ich hoffe, dass die E-Control und das Ministerium ein Auge drauf wirft, dass das auch so ist, dass die auch dieses Gas dann haben. Und teilweise wird das auf Lager sein und teilweise wird man das halt regelmäßig zukaufen und so ergibt sich dieses Angebotsportfolio. Aber genaues wissen wir nicht, weil wir wissen nicht, wie viel von diesen 54%, die wir in Österreich haben, ist jetzt von österreichischen Lieferanten eingelagert, wie viel von Italienern oder von Deutschen. Das ist leider nicht sehr befriedigend. Prinzipiell ist der Glaube an das Marktsystem bei uns momentan dominierend. Ja, man glaubt daran, dass wenn ich heute hergehe und zum Beispiel an der Börse Gas kaufe, dass ich das dann beziehen kann und dass ich, weil ich es beziehen kann, auch Ihnen als Konsument verkaufen kann. Dass es vielleicht eventuell dann nicht möglich ist, das zu tun. Ja, an diese Möglichkeit denkt heute keiner, weil jeder an diesen Markt glaubt. Deswegen bin ich davon überzeugt, dass es wichtig ist, dass es hier vielleicht eine größere Bufferfunktion braucht. Wir haben derzeit die rechtlichen Rahmenbedingungen, dass quasi 30 Tage muss Ihr Lieferant vorhalten. Also der muss 30 Tage am Bedarf seiner Konsumenten auf Lager halten, damit er quasi als sicher betrachtet wird. Und prinzipiell ist das ja nicht schlecht, ne? 30 Tage. Ja. Das Problem ist nur, was passiert dann, wenn wir einen Terroranschlag haben, nicht? Und es ist heute leider ein großer Wechsel in unserem Gefahrenpotenzial wahrzunehmen. In der Vergangenheit war das nie ein Thema. Wir haben in dieser ganzen Politik der Verstromung, wir gehen ja von jedem Energieträger weg hin zu Strom, haben wir jetzt ein erhöhtes Terrorrisiko. Wir haben im Winter das gesehen in Berlin, ja, da wurde Strominfrastruktur in die Luft gesprengt und dann ist ein ganzer Stadtteil also ohne Strom gewesen, Riesenprobleme, nicht? Wir haben jetzt in, ich glaube, Bielefeld oder was war in Deutschland, wieder eine Attacke gehabt auf Stromnetz. Wir haben in Frankreich zwei Attacken gehabt auf Stromnetz. Diese Dinge passieren. Ja, und warum passieren sie? Weil zum Beispiel in Deutschland jetzt, da war quasi das Ziel, dass die Versorgung für ein Chip-Unternehmen unterbrochen wird. Ein Chip-Unternehmen, das wieder die großen Datencenter versorgt. Die aggressiveren Teilnehmer unserer Gesellschaft haben ein Problem mit künstlicher Intelligenz und Datencentern, weil das eine disruptive Technologie ist, die momentan auf uns zukommt. Kann man verstehen, wenn man will. Aber die Allgemeinheit wird dadurch betroffen, wenn auf einmal das Stromnetz zusammenbricht. Ja? Und dieses Risiko ist enorm gestiegen. Und im Gasbereich kann das natürlich auch passieren. Deswegen ist also 30 Tage einmal nicht ganz so komfortabel. Man würde sich mehr wünschen, aber ich muss auch wiederum sagen, Österreich hat etwas Gutes gemacht. Man hat sich eine strategische Reserve zugelegt als Staat mit 20 Terawattstunden. Das ist so knapp 2 Monate am Bedarf. Also ich muss sagen, ich mache mir keine Sorgen in Österreich für diesen kommenden Winter, aber es können die Preise höher sein. Und das hat sehr stark damit zu tun, ob wir jetzt Lieferanten künstlich vor der Tür lassen, wo wir sagen, wir wollen euer Gas nicht, weil ihr die Methanforderung nicht einhaltet. Da sage ich, man muss diese politischen Maßnahmen ein bisschen abstimmen darauf, wie viel Angebot ich habe. Ja? Wenn jetzt zum Beispiel Frieden wäre mit Russland und wir hätten wieder einen Teil des Gases aus Russland, dann kann ich mir das leichter erlauben. Ja? Ich bin ein großer Verfechter der sogenannten Drittelstrategie. Ich würde nie mehr als ein Drittel meines Angebots von einem Lieferanten kaufen. Wenn Sie sich erinnern an die Zeit vor dem Krieg mit Russland, hatten wir 80% unserer Versorgung von Gas aus Russland. Das war nicht gesund. Ja? Jetzt kann man genauso sagen, es ist nicht gesund, dass wir mehr als 50% von unserem Flüssiggas aus Amerika haben oder mehr als 50% von unserem Pipeline-Gas aus Norwegen. Nein, es ist nicht gesund. Deswegen, wir müssten schon bestrebt sein, ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen. Und in Österreich sollten wir schauen, dass unsere Versorger vielleicht nicht 30 Tage, sondern vielleicht ein bisschen mehr, 60 Tage an Gas vorrätig haben, damit wir auch wirklich sicher sind.
Dann schließe ich hier noch die Abschlussfrage an, weil Sie Amerika jetzt erwähnt haben, diese Abhängigkeit, die neue, die wir hier eingegangen sind. Jetzt gibt es ja den Deal mit der EU, wo Trump durchgesetzt hat, dass die EU jährlich Energie in den USA für 250 Milliarden Dollar einkaufen muss. Ich sage nur, im Jahr 2024 waren es etwa 70 Milliarden Dollar. Das hieße, dass wir fast eine Vervierfachung haben, die wir aus Amerika beziehen müssen. Und hier die Frage an Sie, wie sollen wir das einhalten? Und die Gretchenfrage auch im Energiesektor, werden wir früher oder später wieder Russengas kaufen wollen, müssen, sollen?
Europa hat Schwächen. Ja? Wir haben einfach eine natürliche Schwäche, dass wir abhängig sind von Energieeinkäufen von außerhalb. Das ist einmal nicht sehr angenehm. Wir haben auch außenpolitische Positionierungen, die teilweise gewisse Schwächen jetzt erkennen lassen. Und Sie können die Dominanz der amerikanischen Energiepolitik auf Europa erkennen. Sie können sehen, dass Amerika jetzt quasi von uns verlangt, dass wir kein russisches Gas kaufen, sondern amerikanisches. Das war ja auch ein Grund, warum Trump in der ersten Amtsperiode gesagt hat, er will Nord Stream 2 nicht. Biden hat ja dann das Gleiche gesagt, dann hat sie irgendwie aufgehört zum Funktionieren. Aber am Ende des Tages besteht einfach ein realpolitischer Druck da, dass man nicht von Russland Gas kauft, sondern von Amerika. Man hat so den Eindruck, dass man dadurch abhängig wird, nicht? So wie wir auch den Eindruck haben können, wenn wir sehen, dass wir fast jedes Land in Europa hat amerikanische Militärbasen. Also wir sind besetzt, ne? Es ist manchmal halt nicht so angenehm. Also hätte man eine eigenständige Außenpolitik und so weiter, dann hätte man mehr Freiheiten. Aber in dem Punkt muss man halt erkennen, haben wir nicht so viel zu melden. Die Chinesen haben auf der anderen Seite es geschafft, ihre Lieferketten zu nützen. Ja? Sie haben ihre Lieferketten so ausgenützt, dass sie im Verbrennerbereich wegkommen von den Verbrennern, sprich sie brauchen dann weniger Öl, ja, haben, wenn sie wollen, eine Abhängigkeit aufgebaut zu Kobalt- und Lithium-Vorkommen, die sie kontrollieren, und haben halt Elektroautos gepusht. Ja? Das ist ja auch mit Subventionen passiert. Also wenn ich das rein von der Energie Brille betrachte, muss ich sagen, versuchen die Chinesen einfach durch ihre Vorteile, die sie haben aufgrund von Lieferketten, diese Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu reduzieren. Das Interessante, kleiner Sidestep, ja, die Chinesen sind ohne dies sehr talentiert. Die haben einen Blick fürs Nüchterne. Sie sind ja heute weltweit die Führenden im Windkraft- und im Photovoltaikbereich, bauen trotzdem Kohlekraftwerke, pushen enorm die Atomkraftwerke. Ja. Sinn und Zweck der Übung in China ist zu schauen, wie viel Erneuerbare können Sie in den Energiemix einbauen, sodass der Energiemix stabil bleibt und gleichzeitig das nützt, was frei verfügbar ist. Also frei, ja, wenn wir unsere Minister glauben, es kommt da keine Rechnung davon. Aber wir haben schon gelernt, es kommt auch eine Rechnung von Photovoltaik und Wind. Nur die Frage ist, mache ich mich jetzt wiederum von dieser Energieform abhängig, in einer Form, dass ich dann Netze ausbauen muss bis zum Exzess, oder nütze ich das in einem richtigen Portfolio, ja, sodass das einen Mehrwert generiert. Wenn der Ansatz kommt wie bei uns, dass es umweltpolitisch sein muss, dass ich CO2 reduziere gegen null, dann ist das das eine. In China ist der Fokus günstig Energie, aber erneuerbare nützen. Die bauen jetzt das weltgrößte Wasserkraftwerk, ja, mit 300 Terawattstunden Kapazität. Das ist unglaublich. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Also die Chinesen investieren in jede Form der Energie. Das Ziel ist günstig Energie. Also,
was Sie übrigens dann teilen mit den Amerikanern.
Die Amerikaner pushen enorm in Richtung Atomstrom. Die haben ungefähr 96 Atomkraftwerke, wollen das vervierfachen. Ja, bis 2050. Also es tut sich enorm viel in diesem Bereich. Aber wo war die Frage?
Aber gut, die Frage war, ich formuliere sie noch einmal, es schaffen, dass wir das Vierfache in den USA einkaufen an Energie als im Jahr 2024, nämlich jährlich für $250 Milliarden, und werden wir wieder auf Russengas zurückgreifen müssen, um aus dieser Lage auch rauszukommen?
Also Europa wird den Krieg mit der Ukraine irgendwann beenden. Davon kann man ausgehen. Und es wird sich auch dann irgendwann wieder die wirtschaftliche Beziehung normalisieren. Ja? Das heißt, ich gehe davon aus, dass irgendwann wieder mal russisches Gas gekauft wird, weil Kriege finden statt und hören irgendwann auf. Jetzt tut man sich vielleicht nicht so leicht, als Europäer das heute wahrzunehmen, aber man kann davon ausgehen, dass die Amerikaner diese Option, die sie bekommen haben von der Ursula von der Leyen mit diesen 250 Milliarden pro Jahr Deal, dass sie diese Option ziehen werden, nicht? Die werden dann von den Russen das Gas kaufen und uns verkaufen, nicht? Also, weil sie haben eine Vereinbarung mit uns.
Das heißt, wir kaufen Russengas über Amerika.
Ja, ich meine, die sind halt dann der Zwischenhändler, nicht? Das ist, weil Deutschland wird sagen, wir kaufen ja nicht von Russland, wir kaufen von Amerika, nicht? Also, man kann das ja nachher wieder der Öffentlichkeit verkaufen und jeder schneidet mit. Ich glaube, Europa wird in seiner Energiepolitik versuchen, so gut es geht, jetzt dieses neue Narrativ zu bemühen, unabhängig zu werden. Ja, das heißt, man schaut, was kann man machen. Österreich steht dabei relativ gut da. Wir haben in Österreich viel Wasserkraft. Ja, und Wasserkraft ist eine Energieform, die in der Rotationsenergie, ja, wenn Sie sich das vorstellen, eine sichere Komponente hat. Wenn Sie heute Energie beziehen aus Wind und aus Photovoltaik über Wechselrichter, haben Sie keine Rotationsenergie, sondern Sie haben, wenn Sie wollen, eine Form von Energie, die nicht keinen Ausgleichsmechanismus hat. Ja. Eine Rotationsenergie, ein Rotationsrad, das hat eine gewisse Behäbigkeit und das sichert dadurch auch das Netz ab. Das Problem, das wir haben in Spanien zum Beispiel, wo auf einmal ein Blackout kam, ist, dass wir zu viel an Photovoltaikenergie hatte, die über Wechselrichter dann umgewandelt werden in Gleichstrom, wo es aber keine schwerfälligen Rotationsenergien im Hintergrund gibt, die das System ausgleichen. Ja? Das System muss aber immer in der Angebot-Nachfrage-Situation gleich sein. Und es ist sehr schwierig hinzubekommen, wenn auf einmal Schwankungen dieser Größenordnung passieren, wie es in Spanien passiert ist. So, das ist vielleicht eine technisch nicht so gelungene Erklärung. Man braucht einen richtigen Energy-Mix. China versucht, einen Energy-Mix zu machen, damit es günstig ist. Wir wollen einen Energiemix haben, der unabhängig ist und, wenn Sie wollen, grün ist. Wichtig ist aber die Balance. Und wenn ich diese Balance schaffe mit einem relativ hohen Wasserkraftanteil und ich mische Erneuerbare dazu, dann kann ich sehr viel davon erreichen. Das Problem, das wir heute haben, ist, dass wir noch immer im Winter relativ viel Gas brauchen. Ja, dieses Gas in Zeiten der Dunkelflaute, wo also keine Sonne scheint, kein Wind weht, ist einfach unabdingbar, weil sonst bleibt es finster. Und da ist halt dann die Frage, wie können wir das trotzdem bringen? Ausbau der Wasserkraft ist das eine. Die alternative Frage wird dann sein, entweder wir belassen Gaskraftwerke oder wir werden Atomkraftwerke brauchen, kleine modulare Atomkraftwerke. Anders wird es nicht gehen. Wenn man sagt, man möchte CO2-neutral haben, dann bietet sich Atomkraft an, weil es kein CO2 hat. Wir haben mit Rolls-Royce und auch die Chinesen haben bereits standardisierte solche Small-Modular-Reaktoren, die sie auf den Markt bringen. Jetzt ist das natürlich nicht überall geliebt, ja, das ist schon klar, aber ich betrachte jede Form der Energie hat Vor- und Nachteile. Ja, jede Form von Energie. Und da gibt es nicht gute und schlechte. Ja, es gibt bei jeder Energieform etwas, was positiv zu betrachten ist, was negativ zu betrachten ist. Man muss sich mit dem Thema schon auseinandersetzen, ohne dass man ideologische Scheuklappen hat, nicht?
Ich denke, damit lassen wir es jetzt bewenden und wir haben hier doch eine breite Palette abgehandelt.
Das Gespräch, das Sie gerade gehört haben, hat Eduard Steiner mit Johannes Benini im Rahmen einer Matinee am Sonntag geführt, exklusiv für Mitglieder des Presseclubs. Falls Sie sich für die Vorteile des Presseclubs interessieren, schauen Sie gerne vorbei auf diepresse.com/club. Und Club ist mit Cäsar geschrieben. Den Link gebe ich Ihnen auch in die Shownotes. Unseren Podcast Was wichtig ist, haben Sie vermutlich ohnehin schon abonniert. Wenn nicht, dann freuen wir uns natürlich, wenn Sie das machen, auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer Sie uns gerade hören. Im Namen des Audioteams der Presse sage ich vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag.